1. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 14 und 15 wollen wir zu Beginn lesen. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit.
Wir haben einen Zweiteiler, heute Morgen, heute Abend, die sichtbare und die unsichtbare Gemeinde. Ich möchte mal mit der Frage anfangen, ob Sie schon einmal versucht haben, in einem Tennisverein, Golf- oder Segelclub Mitglied zu werden. Schon mal versucht? Oder gar in einer Kleingartenkolonie? Das ist gar nicht so einfach. Da muss man richtig bestimmte Voraussetzungen erfüllen, dass man da eine Chance hat, Mitglied zu werden. Im Zweifel muss man ganz schön viel Geld bezahlen, um in exklusiven Vereinen und Clubs Mitglied werden zu können. Aber manchen Menschen ist die Aufnahme in bestimmte Clubs, in bestimmte Vereine so wichtig, dass sie sich das einiges kosten lassen. Oder ich denke an die größte soziale Einheit, den Staat. Es ist eben nicht egal, ob man die Staatsangehörigkeit eines Landes besitzt oder sich nur als Tourist oder Asylant in einem Land aufhält. Wir haben in unserer Gemeinde zwei Asylanten. Die sind da. Wir haben auch öfter mal Touristen bei uns. Und es ist ein Unterschied, ob man in einem Land, in dem man ist, ein vorübergehendes Bleiberecht hat, ein Gastrecht, ein Asylrecht. Oder ob man Teil dieses Staates ist mit allen Rechten und Pflichten. Und ich weiß, wenn wir unsere beiden Asylanten in unserer Gemeinde fragen würden, wie viel die darum geben würden, wenn die Deutsche oder die Schweizer oder gar die amerikanische Staatsangehörigkeit bekommen könnten, wäre denen ganz wichtig, ganz viel wert. Also, von einem Golfclub bis zu einer bestimmten Staatsangehörigkeit, es ist gar nicht so einfach, zu einer bestimmten Gruppe von Menschen dazuzugehören. Nun gibt es eine Gruppe von Menschen auf dieser Welt, die unter ganz eigenen Bedingungen existiert und um die sich ein Geheimnis rankt, das nicht von dieser Welt ist. Das ist eine so eigenartige, ungewöhnliche, unbedeutende und doch hochwichtige Gruppe von Menschen, dass wir uns mit ihr unbedingt näher beschäftigen sollten. Denn die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe ist wichtiger als die Zugehörigkeit zu jedem Tennis- oder Golfverein. Und sie ist größer als die deutsche, Schweizer oder amerikanische Staatsangehörigkeit. Und diese Gruppe von Menschen nennt die Bibel die Gemeinde Gottes. Die Gemeinde Gottes. Und schon der Name sagt es. Wer zur Gemeinde gehört, der gehört zu Gott. Und wer zu Gott gehört, der gehört zur Gemeinde. Gemeinde Gottes, ein Ausdruck, der ganz oft in der Bibel vorkommt. Die Gemeinde ist das Sondereigentum Gottes. Die Gemeinde ist exterritoriales Gebiet mitten in dieser Welt. Sie ist Anbruch des Reiches Gottes. Davon haben wir gestern gesprochen. Die Gemeinde ist der Ort, wo Gott sich offenbart. Wo Gott sich offenbart, mitten in dieser Welt. Die Gemeinde ist der Anfang der Neuschöpfung Gottes. Gemeinde Gottes gehört zu Gott, lebt aus Gott und geht einmal zu Gott. Die Gemeinde Gottes ist das Herzstück im Heilsplan Gottes für alle Menschen. Fangen wir, wie gestern Abend, zunächst einmal wieder mit der sprachlichen Seite an. Ekklesia ist der griechische Begriff, der im Grundtext des Neuen Testamentes für Gemeinde steht. Überall, wo Sie Gemeinde lesen, da steht im Griechischen Ekklesia. Und dieser Begriff Ekklesia ist ein zusammengesetztes Wort. Zusammengesetzt aus Kaleo, das bedeutet rufen, und aus Ex, das bedeutet aus, heraus. Wörtlich übersetzt bedeutet Ekklesia also die Herausgerufene. Die Herausgerufene. Dieses Wort Ekklesia wird je nach Bibelübersetzung sehr unterschiedlich übersetzt. Die katholischen Übersetzungen, die haben für Ekklesia immer das Wort Kirche. Ja, Ekklesia, Kirche. Die meisten evangelischen Übersetzungen, zum Beispiel die Luther- oder die Zürcher Bibel, die haben Gemeinde. Und die Elberfelder Bibel bis zur Revision 1975, die hat den Begriff Ekklesia mit Versammlung übersetzt. Am anschaulichsten empfinde ich persönlich die wörtliche Wiedergabe mit die Herausgerufene. Denn sie macht das Wesen der Gemeinde anschaulich. Gemeinde Gottes beruht nicht auf dem Gründungsentschluss menschlicher Gründungsväter, nicht einmal auf dem Gründungsentschluss der Apostel, sondern Gemeinde Gottes beruht auf dem Ruf Gottes, auf dem Ruf Gottes. Am Anfang steht immer der Ruf Gottes. Und Gemeinde Gottes ist die Gemeinschaft derer, die diesem Ruf Gottes gefolgt sind. Sie versammeln sich zu diesem Gott, um sein Wort zu hören und um ihm zu dienen. Wie halten wir es mit unserem Sprachgebrauch? Ich denke, im Sprachgebrauch sollten wir bei dem Begriff Gemeinde bleiben. Einfach deshalb, damit uns die anderen auch verstehen und nicht entgeistert anstarren, wenn wir von die herausgerufen reden. Dann denken die gleich, was sind das für Spinner? Also Sprache soll ja auch immer die Funktion erfüllen, dass man sich gegenseitig versteht. Ja? Und deshalb müssen wir aufpassen, auch wenn wir ganz bestimmte gute wörtliche Übersetzungen in der Bibel für bestimmte Begriffe finden, dass wir keine Geheimsprache daraus entwickeln, mit der andere uns überhaupt nicht mehr verstehen. Sprache soll Verstehen schaffen und nicht verhüllen. Und deshalb sage ich, Herausgerufene, die Herausgerufene ist die beste, anschaulichste, genaueste Übersetzung für das Wort Ekklesia. Aber wenn wir diesen Begriff im normalen Sprachgebrauch gebrauchen, versteht uns kein Mensch. Und darum sage ich, ich rede weiter von die Gemeinde Gottes, aber in meinem Hinterkopf habe ich immer diese ganze Bedeutung, die Herausgerufene, die Herausgerufene. Die Gemeinde Gottes ist die Herausgerufene. Herausgerufen aus dieser Welt zu Gott. In der Bibel gibt es noch drei weitere Bezeichnungen für die Gemeinde, die für mich auch sehr anschaulich und aussagekräftig sind. Der Leib Christi, der Tempel Gottes, das Haus Gottes. Und alle diese drei Bezeichnungen für die Gemeinde wollen wir jetzt kurz betrachten. Wir beginnen mit der Leib Christi. Das ist der Lieblingsbegriff des Apostels Paulus, um das Wesen der Gemeinde zu beschreiben. Hierdurch wird die organische Einheit der Gemeinde mit Christus als ihrem Haupt sehr bildgewaltig ausgedrückt. Wir lesen das zum Beispiel in Epheser 1, 22 bis 23. Und alles hat Gott, der Vater, seinen Christi Füßen unterworfen. Und er hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle, man könnte auch übersetzen, die Vervollständigung dessen, der alles in allen erfüllt. Ich finde es so herrlich, Christus, oder ich sage es mal so, Gott hat den Sohn der Gemeinde als Haupt geschenkt, gegeben. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist, was das bedeutet, dass der Vater uns den Sohn als Haupt schenkt. Er schenkt ihn uns als Haupt. Diese Welt, die ist im wahrsten Sinne des Wortes kopflos. Die ist kopflos. Die hat keine Orientierung, die weiß nicht wohin. Die weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Die weiß nicht mal mehr, wer Mann oder Frau ist. Nicht mal mehr das weiß sie. Hätte ich nie gedacht, dass es über diese Frage ein Problem geben könnte. Das zeigt die Absurdität, die Verfinsterung eines Verstandes ohne Gott. Kein Haupt, kein Haupt. Und die Bibel sagt, Leute, ihr Gemeinde, ihr habt ein Haupt. Ihr habt ein Haupt. Ihr habt einen, von dem die Leitung ausgeht, von dem die Lebensimpulse kommen. Der steuert, der koordiniert, der führt. Alle Impulse zum Leben, alle Steuerungen zum Leben gehen von diesem Haupt aus. Wir haben ein Haupt. Ich glaube, das wird mal Zeit, Christus zu danken. Herr, danke, dass wir dich als Haupt haben dürfen. Wir haben es dringend nötig. Ja. Aber nun gilt auch das Umgekehrte. Paulus schreibt ja auch, die Gemeinde ist sein Leib. Und dabei lässt es nicht. Er sagt, die Gemeinde ist die Fülle, die Vervollständigung dessen, der alles in allen erfüllt. Das finde ich ungeheuer. Denn das bedeutet, das Haupt Christus ist ohne seine Gemeinde unvollständig, nicht vollständig. Die Gemeinde ist seine Vervollständigung, so wie ein Haupt ja eben den Körper, die Glieder braucht, damit die Impulse des Hauptes durch die Glieder des Körpers in die Wirklichkeit auch umgesetzt werden. Und für diese Welt müssen wir uns klar machen, wie wichtig das ist und für die Jenseitige später auch noch. Das bleibt nämlich dabei, bei der Leibschaft. Dass Christus das Haupt durch seinen Leib, durch seine Glieder handelt. Und so wie er uns als Haupt geschenkt ist, sind wir ihm als seine Fülle, seine Vervollständigung vom Vater geschenkt worden. In 1. Korinther 12, Vers 12 schreibt Paulus, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Der Ausdruck Leib Christus beschreibt, der Leib des Christus beschreibt also nicht nur die organische Einheit der Gemeinde mit Christus als ihrem Haupt, sondern sie beschreibt auch die Einheit und Vielfalt der Glieder der Gemeinde in ihrem Dienst aneinander und füreinander. Die Glieder hängen in diesem Leib alle miteinander zusammen. Die sind verbunden miteinander. Und dieses Ganze aus Haupt und Gliedern, das nennt Paulus hier der Christus. Der Christus meint also die Einheit aus Haupt und Gliedern. Der Christus. Und diese Einheit und Vielfalt der Glieder in ihrem Dienst, in ihrer Fürsorge, in ihrer Zusammengehörigkeit miteinander, aneinander, füreinander, das beschreibt Paulus ganz wunderbar und in 1. Korinther 12. Das ist ein langer Text, den könnt ihr nochmal in Ruhe studieren. Die meisten werden ihn auch kennen, wo Paulus so deutlich macht, dass niemand denken darf, er sei an diesem Leib ohne Bedeutung. Sondern dass jedes einzelne Glied am Leib von Gott genau an die Stelle hingesetzt ist. Und dort eine Funktion, eine Aufgabe, eine Bedeutung hat, von Gott her. Und wir lesen In Epheser 4, Vers 16. Aus dem Haupt Christus heraus wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teiles. Das heißt, dieses Wachstum des Leibes geschieht entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teiles. Das heißt, jedes einzelne Glied ist für das Wachstum des Leibes von Bedeutung. Das merken wir an unserem Körper nie so sehr wie in dem Moment, wo ein Glied ausfällt. Ja? Ich dachte immer, Manometer, ich habe hier 4 Finger, 1 Daumen, hallo, habe ich doch genug Reserve. Bis einer mal fehlt, bis einer mal verletzt ist, dann merkst du, Manometer, selbst die Finger sollten vollzählig sein. In der Gemeinde gibt es Menschen, die denken, ach, ich habe keine Aufgaben, keine Bedeutung. Paulus sagt, das stimmt nicht. Das ist Betrug des Feindes, der möchte dich damit deaktivieren durch eine falsche Demut, eine falsche Bescheidenheit. Indem du sagst, ach, mich kann der Herr in seinem Leib eh nicht brauchen, ich habe gar keine Bedeutung, keine Aufgabe, keine Funktion. In dem Moment hat Satan es geschafft, dass er dich deaktiviert. Und an der Stelle, wo im Leib des Christus bestimmte Glieder ihre Stellung nicht einnehmen und ihre Aufgabe nicht wahrnehmen, in diesem Moment wirkt sich das auf den gesamten Leib aus. Und dann gibt es Aufgaben, die müssen erfüllt werden. Aber die Hand ist gerade mit sich beschäftigt. Die Hand sagt gerade, ich will jetzt mal ein bisschen mein eigenes Leben genießen. Hab von meiner eigenen Vorstellung. Was geschieht? Andere Teile des Körpers müssen Funktionen mit übernehmen, für die sie eigentlich gar nicht bestimmt sind. Die fangen wieder an zu rotieren und am Rad zu drehen, weil sie nämlich überfordert sind, weil sie Aufgaben mit übernehmen müssen, die Hand gerade nicht wahrnimmt. Und es ist egal, ob die Hand diese Aufgabe nicht wahrnimmt, weil sie sagt, ich bin sowieso zu nichts nütze. Oder ob sie sagt, oh, immer diese Einbindung, diese Verantwortung und nur ich und keiner macht und ich will auch mal. Ich nehme meine Auszeit. Ja, ganz beliebt heute, Auszeiten. Die Leute nehmen heute alle Auszeiten. Prima, lass mir das Haupt meine Auszeit nehmen. Lass mir mal die Hände alle meine Auszeit nehmen. Was macht euer Körper, wenn eure Hand einfach mal ein Jahr eine Auszeit nimmt? Ja, versteht ihr, ich will das nicht in jedem Bereich, wo es dringende, persönliche, pathologische oder Lebensumstände, Gründe gibt, wo ein Mensch einfach nicht kann. Da sage ich nichts. Da sage ich nichts, möchte ich ganz deutlich betonen. Es gibt wirklich Lebensumstände, da muss ein Mensch rausgenommen werden. Ich rede hier nur gegen diese neumoderne Masche, die hier gerade so einreißt, wo jeder meint, so alle paar Zeiten mal eine Auszeit nehmen zu müssen, immer wenn es schwierig wird. Und das heißt eigentlich nichts anderes, er will endlich mal tun, was er tun möchte. Und nicht immer in der Verantwortung und Verbindlichkeit für andere stehen. Mal die Verantwortung los sein, die Einbindung los sein, die Aufgaben los sein, mal machen können, was ich will. Habe ich auch Lust zu. Na klar. Aber das ist nicht das, wofür wir auf der Welt sind. Und das ist nicht das, wofür wir am Leib des Christus sind. Und da, wo einer seine Aufgabe nicht wahrnimmt, haben die anderen unglaublich doppelt zu rotieren, um das wahrzunehmen. Also, das hängt alles zusammen im Leib des Christus. Und wachsen tut er nach dem Maß der Wirksamkeit jedes einzelnen Teiles. Also jeder von uns, der hier ist, wenn er am Leib des Christus ist, hat er eine Aufgabe. Und sage mir bitte keiner, ich kann nur noch beten. Wer sagt denn hier nur noch? Leute, wir leben davon, dass wir alte, schwache, kranke haben, die beten, 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 beten. Damit wir, die wir in der Schlacht vielleicht an vorderster Front stehen, nicht vom Satan verführt, kaputt gemacht und sonst wie dreingeschlagen werden. Gerade die, die so in erster Reihe stehen, was meint ihr, wie die unter Beschuss stehen? Ehen, Familien, Gesundheit, alles Mögliche. Beten, beten, beten. Also, jedes Glied am Leib hat eine wichtige Funktion und Aufgabe. Und wenn Paulus von der Gemeinde als dem Leib Christi spricht, dann möchte er damit wesensmäßig ausdrücken, die Gemeinde Gottes ist keine Organisation, sondern ein Organismus. Eine lebendige Einheit von Haupt und Gliedern. Die Leitungs- und Lebensimpulse gehen vom Haupt aus, aber die Umsetzung in das Leben hinein geschieht durch die Glieder. Und so unglaublich es klingt, was Christus heute tut, tut er im Wesentlichen durch die Gemeinde. Durch die Gemeinde. Das hat er sich so gesetzt. Ich denke immer, Herr, wozu brauchst du? Du brauchst uns doch nicht. Nein, er braucht uns nicht. Aber er will uns brauchen. Und er hat sich dafür entschieden, diese Welt nicht im Alleingang zu retten. Vom Kreuz her gesehen natürlich, aber der Umsetzung des Heils. Da möchte er seine Gemeinde als diejenigen haben, die dieses Heil mitvermitteln, verkünden, bezeugen und, und. Das Zentralorgan für das gegenwärtige und künftige Heilshandeln Gottes ist und bleibt die Gemeinde, der Christus, die Einheit aus Haupt und Glieder. Kommen wir zu dem zweiten Ausdruck, Tempel Gottes. Die Gemeinde wird in der Bibel auch als Tempel Gottes bezeichnet. Wir lesen in Epheser 2, 21 bis 22, in ihm, in Christus, zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Gottes Sehnsucht war nie auf prachtvolle Tempelbauten aus Holz oder Stein gerichtet, sondern immer auf Menschen, in denen er Wohnung nehmen konnte. Und es ist ein großes Missverständnis der Kirchengeschichte, wenn man meinte, Gott diese großen, prachtvollen Kirchenbauten hinsetzen zu müssen. Das war nie die Sehnsucht Gottes, sondern immer in Menschen zu wohnen. Im Alten Bund, da wurde diese Sehnsucht Gottes in der Stiftshütte und im Tempel nur vorläufig, schattenhaft, symbolhaft dargestellt. Aber in der Gemeinde Gottes findet diese Sehnsucht Gottes ihre innere, wesensmäßige Erfüllung. Jetzt zeigt sich, wo Gott eigentlich wohnen will. Nicht in Bauten aus Holz und Stein, sondern in einem Menschen, der gebeugten und zerschlagenen Geistes ist. Der sagt, Herr, nicht ich und meine Kraft und mein Wille, nicht ich in mir, sondern nur in dir. Herr, wenn dir diese Mikriehütte, komm in mir wohnen. Und er macht es. Er kommt in diese mickrige Hütte meines Lebens und macht daraus einen Teil, einen Stein an seinem Tempel. Die Gemeinde ist eine Behausung Gottes im Geist. Hier wohnt Gott eben nicht nur äußerlich, rituell, sondern in Geist und Wahrheit. So wie Jesus gesagt hat, der Vater möchte, dass er sucht Anbeter, die ihn anbeten, in Geist und Wahrheit. Nicht in äußerer, ritueller Abfolge. Dieser Tempel besteht aus lebendigen Steinen, aus Menschen, in denen der Heilige Geist Wohnung nehmen konnte. Und wenn wir das so sagen und uns so bewusst machen, dann wird auch der ganze Ernst und die ganze Heiligkeit der Berufung für jeden Einzelnen der Gemeinde deutlich. Wir lesen das in 1. Korinther 6, die Verse 15 bis 20. Das ist so ein Abschnitt, der ist so typisch Paulus. Die Gemeinde in Korinth hat unglaublich tiefe und vielfältige Erkenntnisse im Wort und Willen Gottes. Sie ist reich ausgestattet mit Geistesgaben. Ich sage euch, wir würden uns alle 10 Finger danach lecken, diese Erkenntnisse und diese Geistesgaben der Korinther Gemeinde in unserer Ortsgemeinde haben zu können. Ja, alle 10 Finger würden wir uns danach lecken. Und was passiert in dieser Gemeinde? Da geht ein ganzer Schwung aus dieser Gemeinde einfach mal in den nächsten Puff. Da stehst du da und wenn du das nicht im Laufe der Zeit in der Seelsorge mitbekommen würdest, was es auch im Rahmen der Gemeinde für Abgründe gibt, dann denkst du, das kann doch nicht wahr sein. Und Paulus sagt, überlegt euch doch mal, wer ihr seid. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber, hier ganz konkret, Glieder Christi sind? Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott, indem ihr euren 1001 Erkenntnissen noch eine 1002 hinzufügt. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Mit eurem Leib. Das ist eine Kampfansage an jede gnostische Philosophie, die bis heute in der Gemeinde wirksam ist. Als käme es auf diesen Leib überhaupt nicht an. Das Entscheidende ist der Geist. Was ist dieser Leib? Nix. Paulus sagt, verherrlicht Gott mit eurem Leibe. Leibhaftig. Leibhaftig. Das ist die ganz praktische Konsequenz einer großen Berufung. Und es ist interessant, dass Paulus dieses Problem außerehelicher Geschlechtsverkehr, das erst gar nicht moralisch angeht, sondern er geht es an, indem er hinweist auf das, was wir eigentlich sind. Das ist keine Moral, das macht man aber nicht. Sondern das ist, überlegt euch, wer ihr seid. Auch diesen Ansatz finde ich einfach toll. Das ist die ganz praktische Konsequenz einer großen Berufung. Und hier ist die sexuelle Sünde des außerehelichen Sexualverkehrs nur ein Beispiel von vielen. Bitte reduzieren wir das nicht darauf. Das war der konkrete Anlass damals. Und ich sage, dass das in den Gemeinden bis heute tatsächlich eine sehr, sehr umkämpfte Lebenszone ist. Nicht umsonst hat der Freud sehr, sehr viel an Impulsen unseres Lebens immer wieder nur auf den Sexualtrieb zurückgeführt. Das ist schon eine ganz wichtige Kiste. Aber es ist nicht das Einzige. Wir wollen das nicht darauf reduzieren. Das ist das Beispiel, das Paulus aufgrund einer konkreten Situation in der Gemeinde hier angreift. Aber das können wir auf viele andere Gebiete übertragen, wo dasselbe gilt. Wisst ihr nicht? Verherrlicht Gott mit eurem Leibe. Übermäßiges Essen und Trinken, Alkohol, Nikotin, Rauschmittel aller Art verderben den Tempel unseres Leibes und verunehren Gott. Und da gilt es, in diese konkreten Dinge hinein uns klarzumachen. Es geht um ein leibhaftiges Verherrlichen Gottes. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Dann kommen wir zum dritten Ausdruck, das Haus Gottes. Die Gemeinde Gottes wird in der Bibel auch als Haus Gottes bezeichnet. 1. Timotheus 3, 14 bis 15. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes. Dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Paulus möchte bald kommen. Timotheus ist schon vor Ort in der Ortsgemeinde und Paulus möchte auch bald kommen. Aber Paulus weiß nicht, ob das tatsächlich so schnell klappt. Und für den Fall des Verzuges schreibt Paulus jetzt an Timotheus, wie der in der Gemeinde vor Ort Aufseher und Diakonen einsetzen soll, welches Profil diese Aufseher und Diakonen in der Gemeinde haben sollen, welche Ordnung dort in der Gemeinde eingeführt sein soll, wie Frauen, alt und jung, in dieser Gemeinde ihren von Gott bestimmten Platz einnehmen sollen. Und Paulus begründet all diese Gemeindeordnungen mit der Berufung der Gemeinde als Haus Gottes. Und der Begriff Haus Gottes liegt natürlich inhaltlich ganz nah bei dem Begriff Tempel Gottes. Klar. Ist aber doch nicht ganz dasselbe. Bei der Gemeinde als Tempel Gottes, da geht es schwerpunktmäßig um die Dienstwohnung Gottes mit dem Schwerpunkt der Heiligkeit, Anbetung und Verherrlichung Gottes. Die Gemeinde als Haus Gottes, die meint schwerpunktmäßig eher die Privatwohnung Gottes. Hier wohnt der Vater ganz privat inmitten seiner Familie. Hier wird der normale Alltag gelebt. Aber gerade dieser Alltag im Haus Gottes braucht eine Ordnung. Gerade der Alltag braucht eine Ordnung. Die Hausordnung Gottes. Und es ist ganz wichtig, uns das klarzumachen. Im Haus Gottes gilt die Hausordnung Gottes. Denn auch die Privatwohnung Gottes inmitten dieser Welt ist Ausdruck seines Wesens, seines Willens, seiner Heiligkeit. Und deshalb sagt Gott in seinem Wort sehr klar, wie es in seinem Haus zugehen soll. Wir sollen wissen, schreibt Paulus, wir sollen wissen, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes. Und dann gibt es ganz viele Anweisungen. Gerade die Pastoralbriefe, wo Gemeinde sich langsam formiert und ordnet. Also die beiden Timotheusbriefe und der Titusbrief, die sogenannten Pastoralbriefe. Da muss Gemeinde langsam sich ordnen. Da merkt Gemeinde, oh, der Herr kommt doch nicht binnen 14 Tagen. Ja, und da muss eine Ordnung her. Und darum sind gerade die Pastoralbriefe voll von solchen Gemeindeordnungen, von Hausordnung Gottes. Da geht es um Gemeindeleitung, um Älteste und Diakone. Da geht es um Mann und Frau. Und da geht es um Alt und Jung. Alle in ihrer jeweils besonderen, gottgewollten Stellung im Haus Gottes. Denn das Haus Gottes ist ein Vorbild für die Häuser dieser Welt. Paulus sagt, die Gemeinde ist die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Wenn unsere Welt einen Charakterzug trägt, dann ist das die Lüge. Die Welt ist unglaublich verlogen. Verlogen. Und in diese Verlogenheit der Welt hinein stellt Gott seine Gemeinde als Grundfeste und Säule der Wahrheit. Und deshalb gelten in der Gemeinde Gottes ganz andere Regeln als in der Welt. Hier gilt die Hausordnung Gottes. Das müssen wir uns immer wieder klar machen, wenn die Ordnungen oder besser die Unordnungen dieser Welt auch in der Gemeinde, im Haus Gottes Einzug halten wollen. Und gerade in den Fragen der Gemeindeleitung, der Stellung von Mann und Frau, im Miteinander von Jung und Alt, ist die Hausordnung Gottes heute vielfach vergessen worden. Wenn wir das predigen, ich werde im zweiten Teil ein bisschen was davon machen. Wenn wir das predigen, was wir zum Beispiel in den Pastoralbriefen über die Hausordnung Gottes finden, wenn wir das ernst nehmen und nicht sagen, ach, alles zeitbedingt, alles überholt, wir hatten es damals noch nicht so drauf, das kann man heute nicht mehr so sagen. Wenn wir da klar zum Wort Gottes stehen, dann sind wir selbst im Raum der Gemeinde mittlerweile fast aussterbende Dinosaurier. Das frustriert mich unheimlich. Was da alles angestellt wird, um das Wort Gottes zu verbiegen. Weil man es nicht aushält, diese andere Hausordnung Gottes. Man lässt sich von allem prägen. Demokratieprinzip, Stellung von Mann und Frau, Emanzipation und. Die Kinderrechte. Alles. Und das kommt alles in die Gemeinde rein. Und dann leben wir in der Gemeinde nach der Ordnung der Welt und nicht nach der Hausordnung Gottes. Und wir merken es noch nicht mal, weil wir so geprägt sind, weil das so selbstverständlich für uns ist, dass wir denken, wo ist denn das Problem? Hausordnung Gottes. Und ich denke, hier gilt es wirklich umzudenken, Buße zu tun, hatten wir gestern. Und wisst ihr, ganz fröhlich die Hausordnung Gottes hochzuhalten. Ganz fröhlich. Als Säule und Grundfeste der Wahrheit gegen all die Lügengebilde dieser Welt, ihre Philosophien, ihre Ideologien, fröhlich hochhalten. Wir müssen uns damit nicht verstecken, denn wir haben die Wahrheit Gottes. Und im Haus Gottes gilt die Hausordnung Gottes. Das ist sein Haus. Und wenn er sagt, in meinem Haus gilt die und die Regel, da haben alt und jung, Mann und Frau diese Positionen, dann ist das Hausordnung Gottes. Und da können wir nicht einfach sagen, pfeif drauf, wir machen unser. Das ist heilig ernst im Haus Gottes. Hier wird die Gemeinde zurzeit unglaublich gerichtsreif. Und für mich ist dieser Vers aus 1. Timotheus 3, 14, 15 fast, als ob unser Herr Jesus hier selbst zu uns spricht, ganz direkt, unmittelbar. Und als wenn er sagt, dies schreibe ich euch in der Hoffnung, bald zu euch zu kommen. Wenn ich aber zögere, mittlerweile 2000 Jahre im Heilsplan Gottes, Zeit der Gemeinde, Verzugszeit. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes, das sagt unser Herr selbst, unser Herr zu uns. Und ihm wollen wir doch treu sein. Ja, dann komme ich jetzt zu dem Punkt, die sichtbare und unsichtbare Gemeinde, und will zunächst einmal erklären, wie ich das eigentlich meine. In 1. Thessalonicher 1, Vers 1, als ein Beispiel von vielen, da steht, Paulus schreibt der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater. Und wenn Paulus an konkrete Ortsgemeinden schreibt, dann wählt er dazu in seinen Briefen regelmäßig so eine doppelte Anrede mit einer doppelten Ortsangabe. Es ist auf der einen Seite die Gemeinde der Thessalonicher, in Thessalonich, ganz konkret Gemeinde an einem konkreten Ort zu einer konkreten Zeit. Es ist aber zugleich Gemeinde in Gott, dem Vater. Beides. Beides. Und in Philipper 1, Vers 1 als zweites Beispiel, Paulus schreibt allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Es sind erstmal alle Heiligen in Christus Jesus, aber jetzt konkret die, die in Philippi sind. Beides. Gemeinde Gottes trägt heute in den Dimensionen von Raum und Zeit immer einen Doppelcharakter. Sie ist auf der einen Seite sichtbare Gemeinde. Gemeinde in dieser Welt, nach Ort und Zeit, sichtbar, anfassbar, vielfältig, ganz verschiedene, unterschiedliche Ortsgemeinden. Und deshalb steht dieser Begriff Gemeinde auf die sichtbare Gemeinde bezogen, in der Bibel ganz oft im Plural. Die Gemeinden, ganz viele verschiedene Ortsgemeinden, sichtbare Gemeinde, Gemeinde in dieser Welt. Und auf der anderen Seite ist die Gemeinde Gottes unsichtbare Gemeinde, Gemeinde in Gott, Gemeinde aller Heiligen in Christus, universal, zeitlos, immer im Singular. Eine Gemeinde, ein Leib, Einheit. Und für das Verständnis der Gemeinde ist es jetzt ganz wichtig, zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Gemeinde zu unterscheiden. Und wenn man diesen Unterschied nicht beachtet, dann kommt es zu schwerwiegenden Missverständnissen und Fehlentwicklungen. Das Leitbild jeder Ortsgemeinde ist die universale Gemeinde des Leibes Christi, ja. Aber in der konkreten Darstellung vor Ort gibt es Unterschiede, die unbedingt beachtet werden müssen. Einen dieser Unterschiede, mit dem fangen wir jetzt an und heute Abend werden wir Fortsetzung machen und dann einige weitere miteinander betrachten. Heute, jetzt hier, beginnen wir mit dem Unterschied, den ich mal in der Begrifflichkeit Jesu nennen möchte, Weizen und Unkraut. Zur unsichtbaren Gemeinde des Leibes Christi gehören ausnahmslos alle, die den Heiligen Geist empfangen haben und aus diesem von oben her aus Gott neu geboren sind. Oder mit den Worten des Apostels Paulus, 1. Korinther 12, Vers 13. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, spielt keine Rolle mehr. Es seien Sklaven oder Freie, spielt keine Rolle mehr. Wir sind alle mit einem Geist getränkt worden. Die unsichtbare Gemeinde als Leib Christi besteht also ausnahmslos zu 100% aus wiedergeborenen Christen, aus Kindern Gottes, aus Gliedern am Leib des Christus, aus Heiligen und Erretteten. 100%. Leib des Christus, unsichtbare Gemeinde, ist immer 100%. 100%. Das kann man so von keiner Ortsgemeinde sagen. Sichtbare Gemeinde, Ortsgemeinde, ist immer ein gemischtes Gebilde. In der Theologie hat man dafür den lateinischen Ausdruck Corpus permixtum entwickelt. Ja? Corpus permixtum. Ein gemischtes Gebilde. Hier leben in der Ortsgemeinde, in der Gemeinde vor Ort, Wiedergeborene, Erweckte, Interessierte, Mitgeschleifte, familiär Eingebundene, traditionell übrig gebliebene oder sonst wie angeschwemmte Menschen in einer Gemeinde vor Ort zusammen. Sie sitzen in einer Bank nebeneinander. Und selbst unter den förmlichen Mitgliedern einer Ortsgemeinde finden sich immer auch solche, die noch nicht zum Leib des Christus gehören. Das kann verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel unbiblische Aufnahmekriterien. Da, wo man sagt, durch die Kindertaufe bist du Mitglied in dieser Ortsgemeinde. Da hat man ein unbiblisches Aufnahmekriterium gewählt. Und das führt eben dazu, dass auch unter den förmlichen Mitgliedern eben solche sind, die nicht Kinder Gottes, nicht neu gezeugt aus dem Heiligen Geist sind. Es können auch unklare Aufnahmegespräche sein, wenn man einfach sich nicht traut, über die Dinge miteinander zu reden, die wirklich entscheidend sind, sondern sich damit zufrieden gibt, dass jemand sagt, oh, ich finde das eigentlich toll hier. Ja, ich finde das toll hier. Es kann auch an Unwissenheit liegen, dass da jemand kommt, wir haben auch, ach, ich will das jetzt nicht zu sehr ausführen, sonst die Kassette weiß ich wieder, wie die wandert. Ja, man muss aufpassen. Es ist erstaunlich, wie die Dinge zurückkommen. Doch, hast du doch von mir geredet? Also, ist immer so. Unwissenheit. Da ist jemand ganz lieb und ist angezogen und findet das toll, aber er hat noch gar keine Ahnung davon, was das eigentlich bedeutet, Kind Gottes zu sein. Und der meldet, ja, ich will auch. Und das ist für die Gemeindeleitung schwierig, so einem klarzumachen, hey, du bist geliebt, du bist herzlich willkommen. Aber wenn du ein Mitglied werden willst, da fehlt noch eine ganz entscheidende Sache. Aber können wir machen. Ja? Da muss dein Leben noch Jesus übergeben und nicht sagen, hey, ich finde dich toll. Es kann auch Täuschung sein. Es gibt gar nicht selten Menschen, die wollen andere Menschen zum Beispiel als Ehegatte gewinnen. Und dann sagen die mal, ja, ja, ich habe Jesus auch angenommen. Vielleicht ist es sogar ein Akt von Selbsttäuschung, dass sie das gar nicht merken. Täuschung, bewusste Täuschung anderer resultiert sehr oft ja auch aus Selbsttäuschung heraus. Muss gar nicht bösartig sein. So oft sagt die Bibel, irrt euch nicht, betrügt euch nicht selbst, täuscht euch nicht, irrt euch nicht. Selbsttäuschung. Also das sind alles so Kriterien oder Dinge, an denen etwas schieflaufen kann, sodass eben auch in der sichtbaren Gemeinde vor Ort unter den förmlichen Mitgliedern dieser Corpus Permixtum entsteht. Und schon im Alten Bund heißt es bei dem Auszug des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten, in 2. Mose 12, Vers 38, es zog aber auch viel Mischvolk mit ihnen hinauf. Israel wird befreit aus der Sklaverei, da ist was los, die kriegen eine Menge Schätze von den Ägyptern, die sind auf der Siegerstraße. Und da haben sich viele andere gedacht, wow, da ist was los, wir kommen mit. Wir kommen mit, in dieses Siegerboot springen wir rein. Ja? Und darum sind viele mitgezogen, die nicht zum Volk Gottes gehört haben, die aber so angezogen, fasziniert, begeistert, interessiert waren oder auch einfach nur dachten, hier sind wir auf der Siegerstraße, dass die mitgezogen sind, Mischvolk. Und auch wenn diese Menschen mit dem Volk Gottes ausgezogen sind, haben sie doch nicht dazugehört. Und es hat Probleme gegeben. Wir lesen in 4. Mose 11, Vers 4, und das Mischvolk, das in ihrer Mitte war, wurde lüstern. Und auch die Söhne Israels weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Also, gerade das Mischvolk war es immer wieder, was dann unter dem Volk Gottes Anlass gegeben hat, von dem geraden Weg abzuweichen, zu murren, zu zweifeln, unzufrieden zu sein, Dinge einzuführen und haben zu wollen, die Gott für sein Volk nicht vorgesehen hatte. Auch Jesus spricht von solch einer Durchmischung. Matthäus 13, 24 bis 25, mit dem Reich der Himmel. Wir haben ja gestern geklärt, das ist nicht das im Himmel, sondern ist das dieses Reich, was vom Himmel auf diese Erde kommen soll? Mit diesem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. An die unsichtbare Gemeinde kommt der Feind nicht dran. Der Leib Christi, den kann Satan nicht durchmischen. Der Leib Christi besteht immer zu 100% aus gutem Samen, aus Trägern des Gottesgeistes. Aber der Leib des Christus lebt ja heute auf dieser Erde und versammelt sich in ganz konkreten Ortsgemeinden. Und dort hat Satan Zugriff. Dort sät er nur zu gern Unkraut mitten unter den Weizen. Und deshalb ist Ortsgemeinde immer eine Mischung aus Weizen und Unkraut. Also das ist ein Punkt, den sollten wir ganz klar festhalten bei dem Unterschied zwischen sichtbarer und unsichtbarer Gemeinde. Unsichtbare Gemeinde, Leib Christi, immer 100%. sichtbare Gemeinde, Ortsgemeinde, immer durch Mischung, Weizen und Unkraut, wie viel Prozent weiß allein der Herr? Ja. Und weil das so ist in der Gemeinde vor Ort, deshalb ist es auch ein großes Problem, wenn Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben, doch in maßgebliche Stellungen kommen und in Gemeinden mitentscheiden, weil sie in der Welt was darstellen, einen guten Titel haben, Geld haben, Macht haben, Einfluss haben und die Ortsgemeinde vor Ort sagt sich, wow, den könnten wir brauchen. Und da kommt so einer in die Gemeinde und die Gemeinde fragt gar nicht mehr nach der geistlichen Qualität, sondern die ist so froh, dass so ein starker Typ in die Gemeinde kommt, dass man sofort sagt, und bitte hier gleich durch hinten in die Gemeindeleitung einen Raum weiter. Und dann gibt es Riesenprobleme. Riesenprobleme. Und ich frage mich deshalb auch immer wieder, was auf Kirchentagen und überregionalen Veranstaltungen Vertreter aus Politik und Wirtschaft in der Verkündigung zu suchen haben. Was können die der Gemeinde von Gott her denn verbindlich sagen? Wenn es Träger des Gottesgeistes sind, und solche gibt es ja auch, sogar unter Politikern, dann ist es okay. Aber wenn ich mir die nur reinhole, weil sie in der Welt Namen und Stellung haben, dann frage ich mich, was sollen die der Gemeinde sagen? Von Gott her. Also diese Durchmischung der Gemeinde, die wird in den Erdentagen der Gemeinde auch nicht aufhören. Aber es kommt der Tag, an dem Gott eine Scheidung vollzieht. Und dieser Tag der Scheidung ist der Tag der Entrückung. Die Bibel sagt, dass Christus an einem ganz konkreten Tag, zu einem ganz konkreten Moment dieser Geschichte, die ganze unsichtbare Gemeinde, alle 100%, in einem Moment zu sich nehmen wird, aus dieser Welt zu sich nehmen wird. Wir lesen das in 1. Thessalonicher 4, ab Vers 16. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Seht, von Anfang an war die Gemeinde, die Ekklesia Gottes, die Herausgerufene. Von Anfang an war die Ekklesia die Herausgerufene. Also am Anfang stand der Ruf Gottes. Und jetzt, an diesem großen Tag der Scheidung, am Tag der Entrückung, da erklingt dieser Ruf Gottes ein zweites Mal. Mit, was haben wir gerade gelesen? Mit gebietendem Zuruf. Mit gebietendem Zuruf. Jetzt erklingt dieser Ruf Gottes ein zweites Mal. Aber jetzt unwiderstehlich. Unwiderstehlich. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch war, als ihr das erste Mal in eurem Leben den Ruf Gottes gehört habt. Da kann man sich ja ganz schön zieren, zicken und sträumen. Da gibt es ja Kämpfe. Oh. Den Ruf höre ich wohl, aber ich weiß, was das bedeutet. Und ich habe keine große Lust, die Regie über mein Leben abzutreten. Leute, wer hat denn dazu Lust? Habt ihr Lust, die Regie über euer Leben einfach nur abzutreten? Da ist doch irgendwas in uns, was immer sagt, ich will der Chef im Ring bleiben. Ich. Meine Pläne. Meine Vorstellungen. Meine Ziele. Gemeinde, ja, solange ich das so will. Aber in der eigentlichen Kommandozentrale unseres Lebens bleib immer ich. Ich kann fromm sein, ich kann religiös sein, ich kann christlich sein, ich kann in der Gemeinde mitarbeiten, aber in der Kommandozentrale bleibe bitte ich. Und deshalb zicken und zieren und wehren wir uns, wenn dieser Ruf Gottes kommt. Aber dann, wenn wir ihm gefolgt sind und dann merken, was das für ein Geschenk ist, jetzt ein Haupt zu haben und nicht mehr selber bestimmen zu müssen, dann mit ihm leben, dann gehen wir jetzt auf diesen Tag zu, an dem er mit gebietendem, unwiderstehlichen Ruf jeden Einzelnen zu sich ziehen wird, der Träger des Gottesgeistes ist. Das ist das einzige Kriterium. Nicht, wie gut du warst, wie heilig, wie du geglaubt hast, was du alles gewusst hast und ich weiß nicht, was noch. Das einzige Kriterium ist, du hast den Heiligen Geist, du bist Träger dieses Gottesgeistes und damit ein Kind Gottes. Die zieht der Herr jetzt zu sich. Unwiderstehlich. Und dann, nicht nur dem Geist, sondern auch dem Körper nach. Und ich denke, je älter man wird, also bei mir fängt das schon kräftig an, merkt man, was das für eine Sehnsucht ist. Auch dem Körper nach. Und an diesem Tag wird die Ekklesia Gottes nochmal in ganz besonderer Weise die Herausgerufene sein. Merkt ihr, wie sich hier der Kreis schließt? Sie ist Herausgerufene aus dieser Welt, geistlich, heute. Und dann kommt der Ruf, da ruft Gott sie wirklich leibhaftig aus dieser Welt raus. Darum ist dieser Name die Herausgerufene, ein Programm vom Anfang bis zum Ende. Und sogar dieser Moment der Entrückung ist hier schon enthalten. Die Herausgerufene, der Ruf der 100%, da bleibt nicht einer zurück, 100% von dieser unsichtbaren Gemeinde des Leibes Christi nimmt er zu sich. Und an diesem Tag wird es von einer Sekunde auf die andere für einen Moment der Geschichte keinen Träger des Gottesgeistes mehr auf Erden geben. Als ich mir das klargemacht habe, habe ich schon geschluckt und erst mal erschaudert. Für einen Moment der Geschichte gibt es keinen Träger des Gottesgeistes mehr auf Erden. Paulus schreibt in 2. Thessalonicher 2, das Aufhaltende ist hinweggetan. Jetzt kann sich der Antichrist, der Mensch der Gesetzlosigkeit, offenbaren. Jetzt kann er seine Herrschaft antreten. Die unsichtbare Gemeinde ist vollständig bei ihrem Herrn. Ich habe gesagt, für einen Moment der Geschichte. Wir wissen, dass Menschen dann noch zum Glauben kommen werden. Es bleibt nicht dabei. Aber für diesen Moment der Geschichte heißt das 0%, 0% Geistesträger auf dieser Erde. Das heißt aber nicht, dass am Sonntagmorgen die Ortsgemeinden oder Kirchen leer wären. Das ganze Mischvolk wird da sein, wie immer. All die Erweckten, Interessierten, Mitgeschleiften, familiär Eingebundenen, traditionell Übriggebliebenen oder sonst wie angeschwemmten Menschen werden noch da sein. All die, die dem Ruf Gottes in ihrem Leben nicht gefolgt sind, die werden diesen letzten großen Ruf Gottes einfach nicht hören. Erst wollten sie den Ruf nicht hören, wollten sie ihm nicht folgen und jetzt spricht Gott sie an dieser Stelle gar nicht mehr an. Diesen Ruf hinauf in die Entrückung, den hören nur noch die, die dafür das Hörorgan haben, den Geist Gottes. Nur noch die hören diesen Ruf. Und all die Menschen, die diesem Ruf in ihrem Leben nicht gefolgt sind, die werden diesen ganz anderen Ruf Gottes nicht hören und da wird sein, ich sage es mal mit einem biblischen Begriff, das Heulen und das Zähneknirschen. Was das für ein Frust sein muss, wenn du da sitzt und mit einmal merkst, verpasst. Verpasst. Und dich dann fragst, warum bin ich eigentlich immer nur mitgelaufen? Warum habe ich mich selbst betrogen? Warum habe ich diese wichtigste Entscheidung meines Lebens immer wieder nur hinausgeschoben? Das sind ernste Fragen, die wir für uns klären müssen, die wir mit anderen, die uns lieb und wert sind, klar und eindeutig besprechen müssen. Ich habe vorhin gesagt, für einen Moment der Geschichte gibt es keine Geistesträger mehr auf Erden. Wir wissen vom Wort Gottes, dass es dann heilsgeschichtlicher weitergehen wird. Es wird die zwei Zeugen geben in der Offenbarung, viele werden zum Glauben kommen, es gibt die 144.000, es gibt die große Schar und. In der Offenbarung gibt es sehr viel von dem, was dann noch wieder passiert. Denn das Heil Gottes hört ja nicht auf mit der Entrückung der Gemeinde. Aber dieser heilsgeschichtliche Abschnitt oder diese konkrete heilsgeschichtliche Ausgestaltung des Reiches Gottes, die findet hier eine wesentliche Zäsur, wie wir darüber gestern gesprochen haben. Und ich bin sicher, dass in diesem Moment der Entrückung auch viele aus den Gemeinden dann durchbrechen werden zum Glauben, zum Empfang des Heiligen Geistes. Denn sie werden jetzt erkennen, dass es wahr war, was immer verkündigt worden ist. Und dann wird der eine oder der andere ganz sicher an dieser Stelle vor dem Herrn zusammenbrechen und jetzt das tun, was er sein ganzes Leben lang hinausgeschoben hatte. Aber dann muss er durch diese Zeit der antichristlichen Herrschaft durch. Das ist hart. Das ist hart. Das heißt aber nicht, dass er für ewig verloren ist. Ja, das ist ein Unterschied. Und deshalb ist es für uns persönlich und für jeden so wichtig, dass wir darauf eingehen, was wir Hebräer 3, 7 bis 8 lesen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Man kann die Stimme Gottes nicht beliebig hören. Es steht nicht in unserer Gewalt, die Stimme Gottes zu hören. Es ist seine souveräne Entscheidung, wann er zu uns redet und uns ruft. Und in dem Moment, wo Gott zu einem Menschen redet und ihn ruft, in diesem Moment setzt er uns frei dafür, dass wir uns auch entscheiden können für ihn. Nur in diesem Moment. Und darum ist es so wichtig, wenn wir diesen Ruf, diese Stimme Gottes hören, darauf einzugehen und nicht die uns überlassene Wahlfreiheit unseres Lebens zu einer Verhärtung unserer Herzen zu nutzen, indem wir sagen, und ich will nicht. Das gibt's ganz oft. Da ist jemand so nah davor. Und dann doch, ich will nicht. Und dann verhärtet er sein Herz, verhärtet sich sein Herz und dann irgendwann verhärtet Gott sein Herz. Das ist dann das Verstockungsgericht. Und deshalb nehmen wir es für uns ernst und nehmen wir es für all die ernst, mit denen wir vor Ort zusammenleben, in Familie und Gemeinde. Und lasst uns das immer wieder den Menschen bezeugen, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Verhärtet eure Herzen nicht. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns herausgerufen hast aus dieser Welt, dass wir zu deiner Gemeinde gehören dürfen, zu der Herausgerufenen. Danke, dass wir zu diesem Sondereigentum in dieser Welt gehören dürfen, das nur dir gehört. Danke, dass du uns den Christus als Haupt geschenkt hast, dass wir nicht mehr kopflos in dieser Welt leben müssen. Danke, dass wir diese herrliche Hoffnung und Erwartung haben auf diesen Tag, an dem dein Ruf uns nochmal in ganz anderer Weise herausrufen wird aus dieser Welt. Herr, auf diesen Tag freuen wir uns und wir bitten immer wieder, komme bald, Herr, und nimm uns zu dir. Ruf uns zu dir. Sammle deinen Leib ganz um dich. Und Herr, dann bitten wir dich für all diejenigen, die jetzt in unserem Inneren so auftauchen, die gerade in Lebensphasen und Entscheidungen stehen, wo die Gefahr besteht, dass sie ihr Herz verhärten. O Herr, du siehst unsere Familien, du siehst in den Gemeinden diejenigen, die so nah dran stehen, aber noch nicht durchgebrochen sind. Ach Herr, erbarme dich, zieh sie zu dir, wir bitten dich herzlich darum. Amen.